Gesetz des Lebens aus der Tora. Wow, einer muss es ja machen. Dritter Mose. Sogar mancher, der dann am 1. Januar oder seinem Geburtstag oder so gesagt hat, jetzt gehe ich mal dieses Jahr durch die Bibel durch, dann fängst du an mit dem 1. Mose. Das ist die Genesis, das sind ein Haufen interessante Geschichten, also wirklich tolle Geschichten, das liest sich, das flutscht. 2. Mose, Exodus, Auszug aus Ägypten, das flutscht so bis zur Hälfte und dann wird es so ein bisschen, dann kommt also schon Gebot nach Gebot und dann hier und dann 10 Gebote nochmal und dann und Schluss ist dann beim 3. Mose. Das 3. Mose-Buch ist schwierig, ist komisch. So mancher scheitert dann an dieser Stelle oder überspringt es und hinten dran 4. Mose und 5. gleich auch noch und liest dann weiter bei Josua, weil da ist wieder Action drin. Im 3. Buch Mose sind sehr viele Gesetze. Das Gesetz des Lebens haben wir diese Predigt hier genannt. Fangen wir mal damit an. Also Leben ist was Dynamisches, was Organisches. Wir haben gerade jetzt irgendwann vor ein paar Tagen einen kleinen Laubenstein, der lebt, also solche Sachen halt, ne? Das ist, ja, da müssen wir nicht drüber reden, Gesetz. Wenn du als Deutsche, wenn ich als Deutsche oder vielleicht auch als Engländer das Wort Gesetz oder Law, dann verbinden wir automatisch damit etwas, wo kommt das Wort her? Das Wort Gesetz kommt aus, also Sätzen, Satzung, festgesetzt. Ähnlich Law übrigens, da steckt so das, also ein bisschen verwandt mit dem deutschen Wort legen, festlegen. Das ist was Statisches, das ja, kann man da auch nichts machen, ne? Das ist halt so. Wenn du das Neue Testament liest im Original, also bist Grieche oder kannst es, da taucht das Wort, also was bei uns dann in Luther oder Elberfelder oder Hoffnung für alle, wie auch immer steht, als Gesetz, heißt Nomos. Kennen wir übrigens auch aus Autonom, das sind die, die sich selber Gesetze geben, oder auch das 5. Buch Mose, Deuteronomium, Deuteronomy, das 2. Gesetz, Nomos, von der Bedeutung, das wird dann schon, ist schon abweichend, heißt eigentlich Weidegrund, eine Fläche, die dir zugewiesen ist und auf der machst du dann mal. Baust Acker an oder Viehzucht oder also das ist deins und da arbeitest du damit. Das klingt schon irgendwie ein bisschen anders. Noch anders, und jetzt sind wir, wo wir hinwollen, im Alten Testament, Hebräisch, Torah. Die Torah, Gesetz, auch, aber genauso auch Weisung, Zielgebung, Unterweisung, Neudeutsch, Coaching vielleicht. Das klingt ganz anders. Das klingt schon viel dynamischer, viel organischer, viel individueller. Gesetz des Lebens. Gesetz für uns eben auch von diesem deutschen Sprachverständnis, was also jeder Muttersprachler hier oder auch jeder englische Muttersprachler halt mit sich rumträgt. Das ist halt so. Das ist so ein bisschen so Verbot und das darfst du nicht. Vielleicht gerade Sachen, die dann Spaß machen würden, die darfst du dann nicht. Schauen wir mal, Gesetz des Lebens. Ich habe dir, uns, ein Gesetz mitgebracht aus der deutschen Straßenverkehrsordnung, das du hoffentlich heute befolgt. Ich gehe mal ein bisschen weg, dass man es vielleicht lesen kann. Das ist die deutsche Straßenverkehrsordnung. Jeder, der heute mit dem Auto hier angekommen ist, hat dieses Gesetz hoffentlich befolgt. Paragraph 2, Absatz 2. Es ist möglich, weit rechts zu fahren, nicht nur bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Zitat Ende. Das, liebe Freunde, ist ein Gesetz des Lebens. Wenn du das in Deutschland nicht einhältst, entschuldige es, die flapsige Bemerkung, bist du tot. Dann fährst du mit 80 oder 120 in irgendeinen rein oder in dich. Sorry, dass ich das so brutal sage. Das ist ein Gesetz und das hilft dir beim Leben. Das hilft dir beim Vorankommen, wenn du sagst, ich fahre von Nürnberg nach Osnabrück. Dann fährst du auf der rechten Seite, hoffe ich mal, und dann steigen deine Chancen, dass du da ankommst, doch einigermaßen substanziell an. Jetzt sind wir noch gar nicht in der Bibel, aber an der Stelle schon mal, und wenn ich dir nur das reinhämmern kann, entschuldige das Wort auch hier, dann habe ich viel erreicht von dem, was mir da auf dem Herzen, oder was, wo die Bibel dann auch zu mir gesprochen hat in der Vorbereitung. Wir sehen gerne, schließe ich mich ein, Gesetz als, das ist ein Verbot, das darf ich aber nicht. Bedingt durch Aufklärung, bedingt auch durch Massenmedien dann, und das ist so eine Einschränkung und solche Geschichten. Gesetz, denke an Nomos, an den Weidegrund. Denke an Torah, die Weisung, die Zielgebung, das Coaching. Das ist ein Rahmen, das bietet einen Schutz. Wenn ich rechts fahre und alle anderen auch, dann kommen wir alle sicher ans Ziel. Rahmen, Schutz, Plattform für eigene Aktivitäten. Und das würde ein Israelit oder auch heute ein Israeli verstehen, wenn er das Wort Torah hört. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ich war, als es mir so gedämmert hat, ich war begeistert. Das Gegenteil von Gesetz wäre Gesetzlosigkeit, kennen wir aus der Presse, der Failed State. Da gibt es so ein paar, so Somalia, sagt man, Pakistan wird dann öfters mal erwähnt. Da darf ich keinem zu nahe treten, aber das ist dann Anarchie, wenn es kein Gesetz gibt. Wir finden es auch in der Bibel, der allerletzte Vers im Buch Richter. In jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Und es war ein, gelinde gesprochen, Durcheinander. Dritte Buch Mose, die Torah. Gesetz, Unterweisung, Weisung, das sind 613 Geh- und Verbote. Ich habe es natürlich nicht nachgezählt, sondern in Kommentaren gelesen. Das haben schlaue Leute vor mir schon lang gemacht. Das ist das eine, also das so, ja, Torah, da sind ja ganz viele Gebote und das darfst du nicht, aber dafür musst du das machen und am Sabbat musst du nicht arbeiten oder so Zeug. Das ist das eine. Das andere. Ich habe in der Vorbereitung sehr viel jüdische Literatur auch mal dazu rangezogen. Das ist faszinierend. Die bringen diese Zahl 613, die ich vielleicht typisch deutsch ganz am Anfang es gebracht habe, bringe die an zweiter Stelle. An erster Stelle, das ist ein jährlicher Lesungszyklus. Das dritte Buch Mose, das lesen die im Jahr durch, geteilt in 50, 52 Wochen. Gott begleitet dich in seiner Unterweisung. Ich vermeide es, gerade wollte ich sagen Gesetz, jetzt sage ich es doch, in seiner Unterweisung über das Jahr. Gott ist bei dir in deinem Alltag mit diesen Unterweisungen. Und wir schauen uns eine Stelle an aus 3. Mose, die habe ich deswegen gewählt, weil da das Wort Gesetz und Leben drin steht. Das ist im 3. Mose Kapitel 18. Mittendrin, der Herr befahl Mose, den Israeliten, dies weiter zu sagen. Ich bin der Herr, euer Gott. Lebt nicht nach den Sitten der Ägypter, in deren Land ihr gewohnt habt. Richtet euch auch nicht nach den Bräuchen der Bewohner Kanaans. Das waren die Leute, die im heutigen Israel gewohnt haben, bevor die Israeliten dahin sind. Der Bewohner Kanaans, wohin ich euch bringen werde, nehmt sie nicht zum Vorbild. Und dann geht's weiter und jetzt kommt's. Handelt nach meinen Weisungen, lebt nach meinen Ordnungen. Ich bin der Herr, euer Gott. Richtet euch nach meinen Geboten. Jedem, der sie erfüllt, bringen sie Leben. Ich bin der Herr. Die Stelle ist deswegen doof. Also wenn du es in der Bibelausgabe liest, ich habe natürlich auch verschiedene Deutsche, Englische und so weiter ein bisschen rumgelesen, dann sind da immer so redaktionell oder häufig redaktionelle Überschriften. Das hier ist sehr big, also bei Luther zum Beispiel in der aktuellen oder auch Elberfelder, dann steht sowas wie sittliche Gebote oder geschlechtliche Unreinheit und so, ist da auch mit drin, passt hier nicht. Und diese Passage, die ist auch nicht nur damit im Zusammenhang gemeint, da habe ich ein großes Vorbild. Jesus, der zitiert nämlich im Matthäus-Evangelium Kapitel 19 diese Stelle, jedem, der das Gesetz erfüllt, dem bringt es Leben. Ich habe es immer das Wort 3. Mose erwähnt. Wollen wir es ein bisschen so rantasten? Es steht also ziemlich mittendrin. Der 3. Mose hat 27 Kapitel. Kapitel 18 ist so einigermaßen in der Mitte. Ich habe es immer die deutsche Bezeichnung 3. Mose verwendet. Die lateinische, die englische Bezeichnung Leviticus. Und die hebräische Bezeichnung beginnt mit, wie alle fünf Bücher Mose, mit den ersten Worten dieses Buches. Und er rief. Oh, lassen wir es mal so stehen. Und er rief, fast jedes Kapitel beginnt mit, wie es hier auch, also es ist gerade schon weg, dieses der Herr befahl Mose oder der Herr redet mit Mose und sprach. Fast jedes dieser Kapitel beginnt damit. Dann hier schon mal ein Stichwort, was dann ein bisschen später noch kommt, Gesetz ist Beziehung. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich hoffe, ich kann es dann noch rausarbeiten. Wo kommt das her, dieser dritte Mose? Dritter Mose schließt an den zweiten Mose. Ach, da haben wir jetzt was gelernt. Zweiter Mose, das ist also das Buch Exodus, endet damit so ein bisschen, ja, ich lese es mal. Da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab. Das sind also die allerletzten Verse vom zweiten Buch Mose, Buch Exodus. Da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab und der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte das Heiligtum, sodass Mose nicht hineingehen konnte. Dann kommen noch drei Verse. Und dann kommt der dritte Mose und der heißt, und der Herr rief zu Mose aus der Stiftshütte. Pausezeichen. Zweiter Mose endet damit, Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, also es gab keinen Kontakt zu Gott. Dritter Mose beginnt damit und der Herr rief zu Mose aus der Stiftshütte. Und er rief. Rufen ist laut. Das ist nicht, hey, ich muss dir mal was sagen, sondern er hat, ich mache es jetzt nicht nochmal, dass ich hier nicht die Technik durcheinander bringe, der macht deutlich auf sich aufmerksam. Wenn du jemand rufst, dann flüsterst du nicht. Und er ruft aus der Stiftshütte, in die Mose drei Verse weiter vorher nicht hineingehen konnte. Gott nimmt Kontakt auf. Der ein oder andere, der in einer Beziehung lebt, kennt das vielleicht. Du hast gestritten und jeder schmollt so vor sich hin. Und irgendeiner macht dann den ersten Schritt. Hey du, wollen wir sich wieder vertragen? Oder vielleicht irgendwie so ein bisschen, magst du einen Kaffee? Oder halt irgendwie, also ein bisschen so dieses eisige Schweigen zu brechen. Ich kenn's. Ich bin nicht der Einzige, Dankeschön. Gott macht den ersten Schritt. Und zwar nicht nur, sondern so richtig, dass es auch jeder merkt. Das ist der Hintergrund vom dritten Mose mit den 613 Geh- und Verboten. Kontakt zu Gott, Beziehung zu Gott. Und ich bring's gleich hier, es hat mich fasziniert, das bei diesen Rabbinern zu lesen. Im Gesetz begegnest, die kennen ja Jesus nicht, ne? Im Gesetz begegnest du Gott, da hast du eine Chance, Gott zu sehen. Ich habe es nicht verstanden, ich referiere das jetzt hier. Faszinierender Gedanke, eben nicht, das engt mich ein, sondern da habe ich eine Plattform, mit dem kann ich dem Allmächtigen gegenübertreten, weil ich halt Jesus nicht habe. Wow, okay. Im dritten Buch Mose, in diesen endlosen 613 Geh- und Verboten, da sind so ein paar Grundkonzepte drin, die habe ich natürlich aus Kommentaren und Predigten mir so zusammengeschrieben, also auch nicht, was heißt Grundkonzepte, man sollte es nicht endlos machen. Ich habe das rausgenommen, was mir hier wichtig war, ganz vorne, und das sagt eigentlich jeder der Kommentatoren, Heiligung. Wir haben es gerade schon gelesen, also du sollst nicht sein wie die Ägypter, wie die Kanaaniter, sollst anders sein. Heiligung, das klingt so fromm, tatsächlich heißt es nichts anderes als abgesondert sein. Ich habe hier eine Bibel und einen Stift drin. Wenn ich den Stift rausnehme, weglege, dann ist er abgesondert, dann ist er geheiligt. Das ist alles. Das erklärt dann auch, wenn du das liest, wenn da heilig steht, da sollen irgendwelche Ton- oder Kupfergefäße heilig sein. Das ist schon wieder. Die sind einfach abgesondert vom Alltag. Du bist geheiligt hier, weil das ist der Sonntag, der erste Tag der Woche, ist ein heiliger Tag. Und wir treffen uns hier nicht, um irgendwelche Businesspläne zu besprechen oder wie bauen wir jetzt an unserem Anbau weiter oder so, sondern das ist was anderes. Das ist abgesondert vom Alltag. Heiligung. Auch abgegrenzt von anderen Völkern, damit die Juden nicht untergehen. Dann haben wir drin ein Leben führen, das Gott zugewandt ist. Es verlangt und bewirkt einen gewissen Lebensstil, wenn du abgesondert lebst. Das schauen wir uns dann gleich ein paar Beispiele an. Also nicht so wie alle anderen. Eben hockst du hier am Sonntag, meine Güte, hättest du ja ausschlafen können oder was weiß ich, in Frühschoppen gehen oder so. Nee, du hockst halt hier. Das ist irgendwie dann halt anders. Wir haben geistliche und soziale Regeln, habe ich es da genannt. Ich werde gleich noch mal kurz darauf eingehen. Das ist eine Sache selbstkritisch an uns hier im ICF. Wir legen einen Schwerpunkt, den ersten Schwerpunkt, den man legen soll, auf die Beziehung ich, Gott oder du zu Gott. Und daneben, und das ist hier in einer Deutlichkeit drin, es ist unglaublich, auch das soziale Miteinander. dass eben nicht nur ich mein Leben mit Gott im Griff habe, sondern dass ich dem anderen, meinem Nächsten, den ich lieben soll, mit mich selbst helfe, dem ich helfe sollen, dass er auch sein Leben auf die Reihe kriegt, dass er sein Leben, seine Beziehung mit Gott auf die Reihe kriegt. Wir kommen gleich nochmal drauf. Das ist also unglaublich, wie sich das da durchzieht, durch dieses Buch auch. Und dann 613 Geh- und Verbote einhalten, das kann keiner. Versuch's mal, viel Spaß. Gnade. Du brauchst Gnade. Das sehen die Rabbiner genauso und die haben halt Jesus nicht. Das ist wirklich schade, dass sie den nicht haben. Was wir an Gnade in Jesus haben, kommen wir dann drauf. Das steht da halt auch drin. Jetzt schauen wir uns nochmal diese zwei Stellen ein bisschen genauer an, die wir gerade schon gelesen hatten. Der Herr befahl Mose, den Israeliten dies weiter zu sagen. Ich bin der Herr, euer Gott. Lebt nicht nach den Sitten der Ägypter, in deren Land ihr gewohnt habt. Richtet euch auch nicht nach den Bräuchen der Bewohner Kanaans, wohin ich euch bringen werde. Nehmt sie nicht zum Vorbild. Lebt heißt eigentlich, geht nicht in ihren Satzungen. Steht da im Original. Gesetze prägen deinen Alltag. Rechtsfahren, das ist für uns kein Problem. Machen wir den ganzen Tag. Meine Frau und ich waren im Urlaub in England, da fährst du halt links und da muss ich so links fahren, links und links ab. Kennt jeder, ne? Solche Sachen halt. Ne? Du wirst geprägt von den Satzungen, von dem, was festgelegt ist, auch von dem, was erwartet ist, in deiner Kultur. Und hochinteressant auch, dass wir, Gott spricht mit Mose, sag ihnen etwas. Wenn ich zu dir etwas sage, trete ich mit dir in Beziehung. Face to face ist es. Und er sagt, richtet euch nicht nach den Ägyptern, da kommt er her, Vergangenheit, und auch nicht nach den Kanaanitern, da geht er hin, Zukunft, sondern wir machen da was anderes. Wir machen da was anderes. Gott spricht, das ist diese Beziehung, was ich gerade gesagt habe, was die Rabbiner sehen als Möglichkeit, Gott zu begegnen. Ich lasse es einfach mal so, ich hoffe, ich kann da so einen kleinen Samen bei dir, das ist faszinierend, dieser Gedanke. Weiter geht's im Text. Handelt nach meinen Weisungen, lebt nach meinen Ordnungen. Ich bin der Herr, euer Gott. Auch hier Beziehung. Da ist ein Herr, der sagt, ich bin dein Gott, ich bin nicht irgendeiner und du bist mir eigentlich völlig Schwumpe, sondern ich bin dein Gott oder ich bin euer Gott. Auch das Vaterunser, dieses als Gruppe dann auch. Auch das ist ein Gedanke, den ich aus der rabbinischen Literatur erstmalig gelesen habe. Wenn ich dir Vorschriften mache, dann liegst du mir am Herzen. Wenn du mein kleines Kind bist, fass aber bitte nicht auf die Herdplatte, dann muss ich das dem Kind zeigen, weil ich das Kind liebe, weil es mein Kind ist. Wenn es irgendjemand ist, mir doch völlig wurscht, was der da anfasst. Gib dir das mal. Gott gibt dir Gesetze, weil du ihm am Herzen liegst. Er gibt dir einen Rahmen, in dem du dich bewegst, so wie so, entschuldiges Wort, so ein Laufstall. Also ich bin ja schon 3 Wochen älter als die meisten von euch. Als ich Kleinkind war, gibt es so Bilder in Schwarz-Weiß, da war ich in einem Laufstall drin. Ob das jetzt so pädagogisch wertvoll ist, eine ganz andere Nummer. Aber da, ich hatte einen Rahmen von meinen Eltern, da konnte ich mich bewegen mit meinen Spielsachen und bin nicht an die Steckdose gerannt oder irgend solche Sachen. Heutzutage ist der Rahmen hoffentlich ein bisschen größer, aber du weißt, was ich meine. Da geht es um Beziehungen, da geht es um, du liegst Gott am Herzen. Lebt nach meinen Ordnungen, ich bin der Herr, euer Gott, richtet euch nach meinen Geboten. Jeden, der sie erfüllt, bringt sie Leben, ich bin der Herr, hat man schon nochmal, richtet euch nach meinen Geboten. Da habe ich auch was dahingeschrieben. Im Original würde man dieses Wort, also der Hebräer, der Israelit, liest da jetzt nicht, oh Gebot, das nicht, aber dafür das und so weiter, sondern Berichtigungen, Mishpat. Eine Berichtigung ist etwas, du machst etwas wieder gerade, du machst etwas wieder richtig. Gestern habe ich, wie es sich gehört, so für November, Garten so ein bisschen winterfest gemacht, hatte ich so eine kleine Handschaufel und am Ende war die halt, weil ich zu blöd natürlich war, war die nicht mehr so gerade, sondern so abgebogen. War nicht mehr zu verwenden, dann habe ich sie berichtigt, dass sie wieder funktioniert. Gesetze, Gebote, Verbote sind dazu da. Jetzt, wenn ich sage, dass du funktionierst, das kommt nicht gut. Ja, ich will aber nicht, ich will ja ich sein oder so. Dass du ich sein kannst, dass du sein kannst. Dass du in deine Berufung reinkommst, wie man so im frommen Jargon vielleicht sagt. Dir zu helfen, dass du deine Gaben ausleben kannst. Und Berichtigung, Mishpat auch. Das heißt nicht nur Gerechtigkeit, also jeder wird bestraft, der einen Apfel klaut oder so, sondern da ist unglaublich viel soziale Gerechtigkeit drin. Auch helfen, den Armen helfen, dass sie nicht mehr arm sind. Diesem Wort Mishpat ist auch faszinierend. Wenn du morgen die Zeitung liest, FDP-Konzeptpapier und die SPD sagt Bürgergeld und wie werden die Asylanten denn versorgt? Also jetzt gar nicht, ob das richtig oder falsch ist. Da können wir viele Sachen auch übertreiben. Dass wir solche Diskussionen führen, das zeigt die christlichen Wurzeln, auch wenn es vielleicht viele nicht mehr wahrhaben wollen in Berlin. Das zeigt die christlichen Wurzeln. Gerechtigkeit heißt auch und ganz vorne soziale Gerechtigkeit, einen Blick für den haben, der in Not ist. Und einer, der solche Gesetze gibt, dieser Gott, der hat einen Blick für dich, wenn du in Not bist. Du liegst ihm am Herzen. Deswegen macht er das. Stichwort Gnade nochmal. 613 Gebote halten dein Leben lang. Schafft kein Mensch. Einer hat es geschafft, diese Gnade, wir als Christen, also irgendwie bei den Rabbinern, das ist faszinierend, also ich wiederhole mich, du merkst meine Begeisterung dafür, und dann bricht es irgendwie ab, das endet irgendwo im Nichts, da fehlt halt Jesus. Jesus für uns, oder ich sage so, im dritten Mose geht es ganz viel um Heiligung, um Opfer, um Priester, um Tempel, damals die Stiftshütte. Und Jesus ist für uns das Opfer am Kreuz. Er ist der hohe Priester. Er ist der Tempel. Es gibt da ganzer Haufen sehr schlaue, sehr fromme Leute. Scofield als ein Beispiel. Scofield Bibel ist vielleicht ein Begriff. Die sagen, Hebräer ist also die Verlängerung des dritten Mosebuches hast du im Hebräerbrief. Hausaufgabe in Anführungszeichen. Wenn du die dritten Mose nicht packst oder so, bestes Verständnis, weil es wirklich heftig ist, Hebräer Kapitel 7 und 9 oder 7 bis 11 so in etwa. Faszinierend, wie da dieses Verlangen, dieses Opfer, dieses immer wiederkehrende Opfer, Yom Kippur zum Beispiel, steht unmittelbar vor dem Kapitel 18, was wir hier jetzt uns kurz anschauen, wie das in Jesus erfüllt wird. Jesus, durch die Gnade von Jesus, sind Gesetze erfüllt. Und das führt dann zu der Frage, ja, welche Gesetze muss ich eigentlich heute noch erfüllen? Das ist ein schwieriges Terrain. Ein paar Gedanken, also keine, bitte erwarte jetzt keine Antworten, geschweige denn Lösung. Ein paar Gedanken, nimm es mit, besprich's mit dir, mit deinem Gott, deinem Partner, deiner Kleingruppe. Da gehört das rein, weil es sehr persönliche Sachen sind. Auf der einen Seite haben wir überhaupt keine Gesetze mehr. Römer 7, Kapitel 7, Vers 6. Aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit, denn für das Gesetz sind wir tot, schreibt Paulus. Ist ja cool. Also, weg. Andererseits, lies 1. Korinther. Paulus schreibt sehr, sehr, sehr ermahnend hier an die Gemeinde in Korinth. Da sind ein Haufen Leute, die sind alle irre heilig und haben Erkenntnis, und haben die auch wirklich, ne? Also die sind also geistlich voll drauf. Und dann, Regeln, also ich bin doch in Christus, ich bin doch errettet. Also bitte Regeln, also da sind wir lang drüber raus, ich helfe dir. Solche Bewegungen gab es immer wieder und gibt es immer wieder auch im christlichen Bereich. Da stehen wir doch drüber. Kapitel 5 im 1. Korinther, da heiratet einer, also das heißt so ein bisschen verschämt, und die Experten streiten, was heißt das? Da heiratet einer die Frau seines Vaters, gemeint wahrscheinlich seine Stiefmutter. Oder Kapitel 6, wo Paulus die Korinther schimpft, weil sie als Gläubige intern Rechtsstreitigkeiten haben. Das ist schon mal, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und die auch nach außen vor heidnische Gerichte tragen. Also das ist ein Spannungsfeld, in dem wir Christen uns, oder wenn du Christ bist, in dem dich bewegst, es gilt nicht mehr. Andererseits, irgendwas muss es ja doch sein. Also wenn ich sagen würde, das noch auch als Warnung. Ich bin doch gerettet in Christus. Amen. So ist es. Aber wenn ich sage, dann gilt für mich gar nichts mehr. Das kann dahin führen, dass du dein eigener Erlöser wirst. Dass ich gar nichts mehr brauche. Auch hier wieder Beziehung. Gebote leben in der Beziehung zu Jesus, in der Beziehung zu Mitmenschen. Welches Gesetz muss ich denn heute noch erfüllen? Und eine schöne Antwort darauf haben wir im Matthäus-Evangelium, unter anderem da steht es drin, ich habe es hier rausgenommen. Jesus sagt hier, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Die Stelle ist der Anfang der Bergpredigt. Und die Bergpredigt, ich habe es vor ein paar Wochen, habe ich es dann 2-3 Wochen also durchgefräst. Das ist fürchterlich. Es gibt also da auch sehr schlaue, sehr fromme Leute. Also Tim Keller, der ist vielleicht ein Begriff, der zitiert, es war irgendein englischer Prediger aus Anfang des letzten Jahrhunderts, der sagt, die Bergpredigt ist so das fürchterlichste, was es an Literatur auf Eden eigentlich gibt. Weil der Standard so hoch ist, also nicht nur du sollst nicht töten, sondern wenn, was mir heute früh wieder passiert ist auf der Fahrt daher,
Idiot, Mensch, Autofahren,
sind wir Deutschen, glaube ich, ganz gut drin, also ich auf jeden Fall. Das ist eine Sünde, das ist ein ganz schlimmes Verbrechen. Kannst du da rausnehmen aus der Bergpredigt? Oder wenn ich einer anderen Frau hinterher schauen würde, habe ich die Ehe gebrochen. Solche Sachen. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Das, der Standard ist so unerfüllbar hoch. Und Jesus leitet das ein mit, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Haben wir ein Glück? Was für eine Ermutigung, was für ein Segen, was für eine Entspannung das auch bringt. Da war einer, Gottes Sohn, der ist für mich, der hat das für mich auf sich genommen, ist für mich gestorben, ist auferstanden, der hat das erfüllt. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für allemal zu Gott. Aus dem Hebräerbrief. Einmal mehr der Hebräerbrief. Und ich habe es hier in eckigen Klammern geschrieben. Wir gehören zu Gott. Es ist so, ja, so ein bisschen passiv. Wir sind geheiligt geworden, steht da im griechischen Original. Hey, das darf ich dir zusprechen. Wenn du in Christus bist, dann bist du ein geheiligt gewordener, eine geheiligt gewordene. Das ist einfach so. Status, ledig, verheiratet, wie auch immer, und geheiligt geworden. Das ist auch cool, hä? Kannst du hier einen Pass reinschreiben. Das finde ich eine coole Sache. Geheiligt geworden. Dann haben wir nochmal zurück, weil das haben wir es immer noch nicht richtig, also geklärt sowieso nicht, aber noch ein bisschen weiter. Ja, welche Gebote, was gilt denn da noch für mich? Nur so ein paar Anregungen, 2 Stichworte. Ich fange an, das erste Stichwort, Gebrauchsanweisung. Und das zweite, Liebe. Fangen wir an mit der Gebrauchsanweisung. Das habe ich auch von Tim Keller übernommen, was der gern bringt, um das so rüberzubringen. Oder nee, vorher noch, sorry. Gesetz heißt in vielen Religionen, oder du kannst es auch versuchen, im Christentum so zu leben und dann wäre es halt falsch. Da ist das Gesetz, ich muss es erfüllen, dann bin ich gerettet. Und weil du weißt, du kannst es nie erfüllen, 613 Gebote, ist halt nicht, ne? Musst du immer mehr, immer mehr, immer mehr, das wird immer schlimmer, das wird immer schlimmer. Der Ansatz der biblischen Botschaft, der christlichen Botschaft, gerade umgekehrt. Ich bin schon errettet, oh, das haben wir schon wieder weg. Du bist schon ein geheiligt gewordener und dann lebst du diese Gesetze einfach aus Liebe, aus Dankbarkeit. Also das ist so der Hintergrund von dem auch, ja, was muss ich oder was soll ich, und eigentlich ist die Frage schon nicht richtig. Ich hoffe, ich krieg's dann rüber. Gebrauchsanweisung. Ich habe eine Waschmaschine und verwende die gleichzeitig als Spülmaschine. Das hält die nicht lange durch. Und das würde mir jeder Waschmaschinentechniker auch sagen, hey Dirk Lange, du spinnst. Wahrscheinlich sagt er ein bisschen höflicher, aber letztlich meint er das. Weil der Waschmaschinentechniker diese Waschmaschine entwickelt hat. Der kennt das Innenleben. Der weiß, braucht die Warmwasser, Kaltwasser und so weiter. Er braucht vor allem kein Spülmaschinensalz, solche Geschichten. Gott hat dich und mich entwickelt. Der kennt deine Gebrauchsanweisung mindestens so gut wie du, er kennt sie besser. Das hat dann schon Vorteil, wenn ich mich jemand anvertraue, der mich besser kennt als ich selber. Der weiß, wie ich ticke, obwohl ich es vielleicht nicht weiß. Gebrauchsanweisung, die 10 Gebote als Richtschnur, das ist mir dann dazu eingefallen. Und eine Sache, die mir da ganz wichtig geworden ist, das ist alles, was mit im Sexualbereich zu tun hat. Das ist, wenn da eben steht, Sex in der Ehe, Punkt. da ist so viel dahinter, an dieser Körper, das ist ja nicht nur körperlich, das ist alles, das ist geistig, das ist geistlich, seelisch, das ist, was da zusammenkommt, halte ich für ein sehr wichtiges Gebot, meine persönliche Meinung, aber meine starke persönliche Meinung. Insgesamt diese 10 Gebote im 2. Buch Mose als Richtschnur, da fährst du schon nicht schlecht. Weil Gott dich geschaffen hat und er weiß, was dir gut tut und er weiß eben, was dir nicht gut tut. Eben wenn ich meine Waschmaschine versuche, als Spülmaschine zu verwenden. Das wird kurzlebig. Das 2. Stichwort, Liebe. Kleines Beispiel, ja, so erfunden oder so halb erfunden. Girl meets boy und wie es halt so kommt, man verliebt sich, dann heiraten sie und dann ziehen sie zusammen. Dann haben sie einen gemeinsamen Haushalt. Und sagen wir mal, er ist gewohnt, läuft halt mit Straßenschuhen auch da im Haus rum und wo ist das Problem? Und sie ist halt gewohnt von den Eltern oder wie auch immer, am Eingang werden die Schuhe ausgezogen und dann ziehen wir Hausschuhe an. Okay, sagt er, ich verstehe es zwar nicht, sagt er zu sich, sagt es nicht seinem Schatzi, keine Ahnung, was die es will, aber ich mach's halt, weil ich sie liebe. Sie stellt ein Gesetz auf, du sollst keine Straßenschuhe in meiner Wohnung, war ich so in der Grundschule, so 3., 4. Klasse, also ein Spielkamerad, ein Schulkamerad von mir, da waren wir da zum Spielen, da war das 11. Gebot mindestens, vielleicht sogar das 1., ich weiß es nicht. Also das war schon sehr, sehr, das hat die Mutter sehr klargestellt. Ne? So als Beispiel, Klodeckel auf, Klodeckel zu, Zahnpasta, Tube auf, ab, solche Sachen halt. Ne? So, diese vermeintlichen Kleinigkeiten, über den eh kaputt gehen können. Und du hältst dieses Gebot, du hältst dieses Gesetz von deinem Schatz, weil du ihn, weil du sie liebst. Einfach so. Das ist es. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu Jesus, der mich errettet hat, mache ich es nicht. Oder mache ich das und finde es dann vielleicht sogar hoffentlich cool. Auch ein schönes Beispiel noch, auch zum vielleicht mal in einer Kleingruppe lesen, Römer 14, was Paulus da sagt über so Speisen, ja darf ich das und ich bin Veganer und hier nicht und so, wo Paulus völlig entspannt ist, hey, wenn du das isst, cool für dich und wenn du mit jemandem zusammen bist, der sich dran stört, dann lass es halt, ist Morgenfleisch oder irgend sowas. Gib dir auch das mal so, dieses eine achte in den anderen höher als sich selbst, da geht es eben nicht um bah, 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 das ist aber so und ich habe Recht und ich habe Vorfahrt und, ne, sondern cool, dann machen wir es halt so. Wenn du dich gut fühlst, dann fühle ich mich auch gut, weil du bist mein Nächster und ich will meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Nicht als Einbahnstraße, sondern gegenseitig. Dass der andere sagt, okay, ich bleibe jetzt bei diesem blöden Beispiel, er isst halt Fleisch, ich esse keins, aber ich mag dich und lass uns einfach zusammen sein. Aufhören möchte ich mit einem schönen Bild, wir haben jetzt genügend Worte gesehen, passend zum 3. Mose, eine Wortwüste ohne Ende. Ist es nicht schön? Hab Fernweh gekriegt. Somewhere in America, the road ahead. Ist deine Straße des Lebens, auf der bist du unterwegs, so ein bisschen herbstlich, etwas dunkel geraten, naja. Da bist du unterwegs, auf dieser Straße, und da ist es gut, dass man eine gute Straßenkarte dabei hat. Und es ist gut, wenn du einen im Auto hast, der weiß, wie das Auto funktioniert, wenn es kaputt geht. Der die Gebrauchsanweisung kennt. Am besten nicht nur vom Auto, sondern auch von dir. Beides ist Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das fleischgewordene Wort Gottes, das fleischgewordene Gesetz, was Leben geworden ist. Der ist eine Straßenkarte für dich und der weiß, wo es lang geht. Und da ist es dann deutlich besser, die Straße des Lebens zu fahren. Übrigens, Schlusswort, Rechtsverkehr. Man sieht's, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, hier ist ein Schild. Wir fahren rechts und halten uns an dieses Gebot, dass wir sicher ankommen. Wenn du das mitnimmst, Gebot als Chance, als Rahmen, damit du dich ausleben kannst in einem sicheren Rahmen. In einem Laufstall als Kleinstkind und dann später ist es vielleicht ein Unternehmen, was du führst, mit einem Rahmen zum Beispiel gegeben von den 10 Geboten. Dass du weißt, wo es lang geht. Gebot, Gesetz als Plattform, um Gott zu treffen, was wir nicht so sehr brauchen, weil wir Jesus haben und Jesus als das fleischgewordene Gesetz Gottes, der das erfüllt hat, indem wir befreit sind und der uns in sich aber gleichzeitig einen Rahmen gibt, um in den Rahmen, damit möchte ich schließen, dass du deine Begabungen entdecken, ausleben kannst, deine Liebe verwirklichen kannst zu Gott, zu dir selbst, zu anderen Menschen. Das ist eine tolle Sache. Amen. Herr, ich bitte dich, dass wir das verstehen, dass Gesetz nicht nur was ist und so, sondern dass das eine tolle Chance ist, ein Reichtum dahinter steckt, eine Sicherheit gibt, einen Rahmen gibt, in dem ich mich bewegen kann, in dem du dich bewegen kannst, in dem wir dann Sicherheit erhalten in dir, die wir auch anderen weitergeben dürfen. Jesus, wir danken dir, dass du das Wort Gottes bist, dass du das Gesetz Gottes bist, dass du das Gesetz erfüllt hast für dich, für mich, für uns. Wir danken dir für diese Entspanntheit, die darin ist, dass wir selber nicht mehr erfüllen müssen, um irgendwas zu stemmen, sondern wir haben es schon. Ich bitte dich, dass wir das erkennen, diesen Switch, diesen anderen Ansatz, die Freiheit, die dann darin liegen kann. In Jesu Namen, Amen.